Eisige Kälte, dichte Häusersiedlung. Hinter einer roten Backsteinmauer gegenüber der Bahnhaltestelle ragt ein Relikt hervor. Es ist längst zum Symbol einer Region geworden. Die Essener Zeche Zollverein, die stillgelegte Schlagader der vergangenen Ära des Bergbaus. Doch Stille ist hier nur für kurze Zeit eingekehrt. Schon nach den letzten Arbeiten unter Tage 1986 wurden Teile des Geländes unter Denkmalschutz gestellt. Nach und nach siedelten sich Gastronomie, Ateliers, die Folkwang-Hochschule, Museen und viele Betriebe an. Zollverein. Ein Radiofeature von Philipp Labonte. Weiter geht es, vorbei am Doppelbockgerüst, was in Hochzeiten mehrere tausend Tonnen Kohle förderte. Das ist, was dieser Ort verkörpert. Die industrielle Hochzeit des frühen 20. Jahrhunderts. Streng funktional gebaut und state of the art zu ihrer Zeit. Riesige Gebäude und Maschinenanlagen, alle miteinander vernetzt. Die komplette Verarbeitung vom Fördern bis zur Kokerei auf einem 100 Hektar Gelände. Eine einzige, riesige Maschine. Abgeriegelt zur Außenwelt. Hier hingen mehrere Stadtteile am Tropf. Angekommen in Halle 12 treffe ich Thomas Mack, Jahrgang 53. Studierter Designer und Archäologe. Seit dem Studienabschluss freischaffender Künstler. 2001 bezog er hier sein Atelier, wo auch andere Künstler und Designer ihre Werkstätten haben. Mack erzählt mir von seinen anfänglichen Eindrücken.
Also ich bin nicht im Ruhrgebiet geboren, ich komme aus Stuttgart ursprünglich. Ich bin aber Anfang der 70er Jahre hier nach Essen gekommen und habe das ursprüngliche Ruhrgebiet noch kennenlernen dürfen. Sage ich ganz sprichwörtlich, weil das Ruhrgebiet war völlig anders. Also man kam in eine Region, wo geprägt ist durch Schwerindustrie und harte Arbeit. Das war eine Kultur, eine völlig für sich war das. Also das kann man heute gar nicht mehr vergleichen.
Das hat sich mittlerweile gewandelt, wie das Publikum auf Zollverein.
Diese ersten Jahre, das war hier so diese Struktur der Sucher, Erkunder. Und es kam sehr viel Selbstständige, viele Firmen, also die an der Architektur Interesse hatten. Es war weniger dieser klassische Tourismus. Das ist heute anders. Heute ist ja alles fertig soweit oder zumindest soweit geht. Und die besuchen eben die Museen, die besuchen eben die Führungen. Aber das hat eine ganz andere Struktur mittlerweile.
Und wofür kommen die Besucher?
Weil natürlich der Standort einmalig ist und es ist natürlich so, dass ja hier Museen sind, dass hier Veranstaltungen sind und dass hier viele Menschen, ich sag mal, zusammenkommen, also in dem Sinne auch sich treffen. Und das ist natürlich auch ein Ort, der für Kunst und Kultur, es sind ja auch viele Veranstaltungen entsprechend hier, das passt einfach. Weil sie haben natürlich auch gute Imagewerbung hier gemacht, weltweit. Das darf man nicht vergessen, ist eben einfach diese Einmaligkeit der Architektur. Es geht einfach kein Weg dran vorbei. Ne? Ist ja nicht umsonst Weltkulturerbe. Ne?
Wir sprechen über sein Werk, Kunst und die Frage, was Zollverein für ihn darstellt.
Man hat das Bergwerk ja als Kunstwerk schon quasi, als architektonisches. Deswegen ist es ja im Krieg auch stehen geblieben, aber nicht, weil es geschützt war durch den künstlerischen Wert, sondern weil es einer, glaube ich, englisch-amerikanischen Firma gehörte. Und wer bombardiert schon sein Eigentum? Das haben sie nichts gemacht. Und das war natürlich das Gute, dass ja so dann dieses Zollverein tatsächlich so den Krieg überlebt hat. Das war ein Kunstwerk, es ist ein Gesamtkunstwerk, das Ganze. Und dafür ist es ja auch weltbekannt, zu Recht. Und das muss erstmal einer nachmachen.
Die Diese künstlerische Seite Zollvereins zeigt nach ein paar Schritten wieder ihr Gesicht. Ich laufe am Skulpturenwald vorbei. Die ehemalige Halde, eine Art Mülldeponie der Zeche, wurde begrünt und bekommt mit den Skulpturen eine anziehende Aura. Auf Zollvereinen mag man anscheinend Gegensätze. Die Kokerei baut sich vor mir auf. Eine riesige, längliche Anlage. Es stehen hunderte Öfen und Kessel in einer langen Reihe, in denen bei 1000 Grad das Koks geschmolzen wurde. Und es springt einem wieder ins Gesicht, der Gegensatz. Dieser stumme Riese und die Menschen, die ihn bevölkern. Entlang der Öfen fahren lachende Kinder, rasen Jugendliche und schlittern die Alten auf einer installierten Eisbahn. Daneben spielen kleine Gruppen unter lautem Gejohle und Diskussionen Eisstockschießen. Uwe Loch, Herr über die Eisbahn, spricht in seinem Walkie-Talkie und die Musik geht aus. Nun können wir mit etwas mehr Ruhe reden. Ich frage ihn, was das Besondere an der Umgebung ist.
Ich glaube, wenn man sich hier mal so umguckt, hier wurde früher bei mehreren tausend Grad Koks verarbeitet und wenn man da heute Schlittschuh läuft, dann ist das schon eine ganz merkwürdige, positiv merkwürdige Geschichte. Das sagen auch ganz viele, die hier früher gearbeitet haben. Wenn die hier an der Eisbahn stehen, dann kriegen die immer Tränen in die Augen, weil sie sagen, das hätten wir uns nie träumen lassen können, dass man an dieser Produktionsstätte, Montanindustrie, so mit allem, was dazugehört, mit riesen Schornsteinen und hier diese Koksbatterie, das sind mehrere hundert Öfen, an denen mal bis über 1000 Grad Koks verarbeitet wurde. Da jetzt Wintersport zu betreiben, ist schon ein bisschen paradox, aber auf eine positive Art und Weise.
Wir kommen auf die Menschen im Ruhrgebiet zu sprechen und Loch erzählt von seinen Eindrücken.
Ich komme eigentlich aus Norddeutschland, lebe aber schon seit ganz, ganz vielen Jahren hier in Essen bzw. im Ruhrgebiet. Und für mich ist das Ruhrgebiet eine schöne Region. Zum einen ist der Charakter der Menschen hier super. Die sind alle sehr gerade raus, das finde ich total klasse. Da wird man nochmal angepfiffen, aber man weiß, dass das ist ehrlich und ist auch schnell vergessen. Und zum anderen ist es einfach schön für mich, in so einem Ballungsgebiet zu leben. Also ich finde das sehr schön. Das ist so ein Schmelztiegel ganz vieler Nationalitäten, ganz vieler unterschiedlichster Menschen. Und das ist schon schön hier.
Wer braucht denn so eine Eisbahn vor Ort? Ist so etwas für Zollvereine überhaupt relevant?
Ja, ich finde es immens wichtig, weil das eben auch Menschen hierher bringt, die eben nicht nur durch ein Museum wandern wollen. Es gibt auch Menschen, die sagen, das interessiert mich so nicht, aber wenn ich jetzt was da erleben kann, dann mache ich's. Dann gehe ich da hin und dann gehe ich da gerne hin. Und das merken wir hier, dass eben ganz viele Leute da sind, die eben nicht nur die klassischen Museumsgänger sind, aber die trotzdem ganz viel mitnehmen. Die hier Eislaufen oder Eisstockschießen und die trotzdem ganz viel von der Kultur, von den Eindrücken mitnehmen. Und das finde ich ganz wichtig.
Wir sprechen über die vielen Aktivitäten, bei denen man diese Eindrücke gewinnen kann. Wie hängt das alles zusammen?
Ich glaube, das ist ein gutes Zusammenspiel. Es ist Kultur, ist eine Kulturstätte, es ist eine Freizeitstätte, es ist auch eine sportliche Stätte, wenn man so will. Es ist alles. Und das ist das Schöne daran, dass es also wirklich ein großer Pool an unterschiedlichsten Dingen ist, auch an unterschiedlichsten Interessen und unterschiedlichsten Menschen, die hier etwas finden, was sie schön finden.
Nach dem Gespräch nehme ich die lange Route zurück in Richtung Haupteingang. Ein wenig Ruhe von dem Dröhnen der Kompressoren. Mir kommen Familien entgegen. Leute, die spazieren, joggen oder Radfahren. Viele mit Hunden. Links von mir fahren die S-Bahn vorbei und rechts schiebt sich der Kokereikomplex in einer endlosen Langsamkeit entlang. Ich folge den Gleisen. Mehrere Tonnen Kohle wurden täglich hier transportiert. Nach meinem langen Marsch entlang der riesigen Kokerei irgendwie nicht mehr so schwer vorstellbar. Das Einzige, was noch am entferntesten an den lauten und regen Betrieb von früher erinnern könnte, ist der Baustellenlärm, der in der Ferne dröhnt. Mir fällt das Casino ins Auge. Ein etwas gehobeneres Restaurant auf Zollverein. Hier empfangen einen am Eingang zwei mit Kerzenwachs vollgetropfte Stehtische. Selbst die Tischdecke hängt steif in Wachs getränkt herunter. Wenn man von außen reinschaut, erkennt man nur an den Kronleuchtern, Kellnern und dem Gedeck, dass hier gegessen wird. Ansonsten ist fast alles rustikal belassen, was geht. Selbst die kalten Betonwände sind roh. Hier musste man keinen Stil finden, er wurde eher bewahrt. Die letzten Meter zur ehemaligen Kohlenwäsche geht es vorbei an großen, roten Hallen und dem Fördergerüst auf eine ellenlange Rolltreppe zu. Sie bringt mich auf 24 Meter Höhe zum Ruhrmuseum. Oben angekommen, suche ich die Information auf, wo ich mit dem Gästeführer Frank Svitala verabredet bin. Wir begrüßen uns, suchen einen gemütlichen Platz hinter dem Museumsshop und Frank erzählt, wie er nach der Schließung Zollvereins zu seinem Job als Gästeführer gekommen ist.
Als er 85 Schuss war, war ich glaube ich einer der ersten, die über die Mauer geklettert sind, mit Fotoapparat bewaffnet, geguckt, gemacht, war sehr, sehr viel da. Irgendwann wurde es ja Bestandteil der Industrie, der internationalen Bauausstellung im Epscher Park und es begann dann so, das zu öffnen mit Führung und die Leute vor Ort haben mich eigentlich angesprochen und gefragt, du bist so oft hier, du kennst alles, bist du dabei? Ich muss natürlich gestehen, ich habe gar keine Ahnung vom Hochofen, wie der wirklich funktioniert. Und die haben dann gesagt, machen wir schon.
Ich frage ihn, warum Zollverein eine wichtige Rolle für das Ruhrgebiet spielt.
Also bei der Ernennung zum Welterbe hat damals Johannes Rau, einen großen Väter, eine Rede gehalten, hat er was gesagt, was die Leute nicht verstanden haben. Er hat damals gesagt, mit Blick auf unser Fördergerüst, das ist der Eiffelturm des Ruhrgebietes. Die meisten Menschen standen da, Johannes, was hat er denn da jetzt gesagt? 10 Jahre später, Kulturhauptstadtjahr, da hätte das überhaupt kein Mensch mehr in Frage gestellt. Das ist unser, wie heißt das schöne neue deutsche Wort, Trademark fürs Ruhrgebiet geworden. Das ist auch ein Identifikationssymbol und ein Identifikationsstifter, Identitätsstifter. Das sind Sachen, die jetzt ohne Zweifel an alle nicht gewählt.
Aber wie sieht es für die Menschen in der Umgebung aus? Hat Zollverein noch einen Wert für die, die hier täglich malocht haben?
Das war nicht immer einfach. Es gab also mit Sicherheit Momente, wo hier im Umfeld, eben Katernberg, Stoppenberg, Schonnenberg, die drei Stadtteile drumherum, da ging vielleicht so ein bisschen die Identifikation verloren, kam da abhanden. Ja, weil das immer so ein bisschen vielleicht so als Insel der Glückseligkeit und Design und kreativ und toll. Und dann haben wir einen Bergmann, der hat 86 seinen Job verloren und der fragt sich seitdem, was wird aus mir? Ja, das gab mit Sicherheit so eine Phase zwischendurch, wo das wirklich ein bisschen holprig war. Aber ich denke, mittlerweile sind die meisten, die hier drumherum sind und vor allem die auch mal hier gearbeitet haben, wieder richtig stolz auf den Zollverein.
Wir brechen auf zur Führung. Nach einem schnellen Blick auf die Reservierung und einem netten Plausch mit den Damen des Info- und Ticketschalter wird klar, ich bin der einzige Gast heute. Frank bietet mir das Du an und schlägt vor, mir eine Einzeltour zu geben. Und schon sind wir auf dem Weg durch die Kohlenwäsche. Wir laufen an gigantischen Maschinenteilen vorbei. Und Frank erzählt mir von den extremen Arbeitsbedingungen, die hier herrschten.
Zu Betriebszeiten betrug die Sichtweite hier drin so knapp 5 Meter, wenn man Glück hatte. War allerdings eigentlich schon gut für eine Kohlenwäsche, weil hier viel mit Staubsaugern gearbeitet wurde. Also Fenster blind vom Kohlenstaub. Die Geräuschkulisse lag regelmäßig so um die 105 Dezibel. Und Gehörschutz war eigentlich nicht so vertreten. In dem Riesengebäude Kohlenwäsche waren zu Beginn gerade mal 18 Menschen beschäftigt. 18. Dann lässt man die Maschinen. Und der Job ist eben nicht mit den Maschinen irgendwas zu machen. Das ist das Neue an Zollverein, dass sie eigentlich nur dann noch dazu da sind, die Maschinen zu warten. Und dann sind wir eben bei Metropolis und moderne Zeit. Das ist so was ganz Neues gewesen.
Zwischen zwei riesigen Wäschetrommeln für die Kohle erzählt mir Frank, was diese modernen Zeiten für so manchen bedeuteten.
Wenn du einen von unseren alten Jungs fragst, die schwören auch Stein und Bein, dass in den beiden Trommeln spätestens jeder Arbeitsunfall wieder aufgetaucht ist. Also mal so ein Fingerchen, Arm, Fuß oder so, aber eben auch nicht so oft. So schlimm war Zollverein jetzt nicht.
Unsere Tour setzt sich draußen fort. Vor uns der Förderturm und hinter uns die Hauptpforte gibt Frank direkt wieder eine Anekdote zum Besten. Es betrifft die Architekten und deren Sinn für Unerlässliches.
Die Einflüsse des Bauens sind schon da. Gerade klare Linienform, Funktion, Symmetrie. Das mit der Symmetrie wurde teilweise hier so weit geführt, dass man, ja, ich sag dann schon mal Beschiss oder Fake mit den Fassaden gemacht hat und es auch überflüssige Gebäudeteile gibt. Schacht 12 ist ja nie in Bergmann eingefahren. Das ist nur ein Materialschacht. Hier kommt voller Waggon rauf, leerer Waggon runter. Aber wenn hier keiner runterfährt, brauche ich auch nicht am Eingang zwei Pförtnerhäuser. Die sind nur für die Schönheit gebaut und das Tor ist eigentlich immer zu. Es gibt auch so Gerüchte, dass der Pförtner ein Jahr rechts und ein Jahr links gearbeitet hat, dass sie sich gleichmäßig abnutzen. Das würde mich auch gar nicht wundern, wenn das stimmen würde. Weil dieser Ehrenhof, den braucht man nicht. Der ist für die Schönheit gebaut.
Frank will mir einer der letzten unberührten Ecken auf Zollverein zeigen. Wobei unberührt hier vor allem dreckig heißt. In dem Gebäudeteil, wo die Kohle in Waggons geladen und abtransportiert wurde, zeigt sich hinter dem Geländer zentimeterdicker, schwarzer Staub. Hier wird deutlich, wo der Mythos Ruhrgebiet einen seiner Ursprünge hat. An einen Aspekt dieses Mythos kann sich Frank noch ganz gut erinnern.
Was man früher selten gehört hat, war, dass mal einer gejammert hat. Also das hat man so gemacht und Rudi ist hart im Nehmen und ich fand vor allen Dingen auch immer den Zusammenhalt ganz herausragend. Also in den 80er Jahren diese Krisen kamen, klar als Duisburger natürlich Rheinhausen mit der Brücke der Solidarität, da war man vor Ort, obwohl ich nicht direkt Betroffener war, aber ich stand da auch mit auf der Brücke. Das waren Gänsehauterlebnisse. Das können auch selbst wenn Sie so Filme darüber sehen, Dokumentationen, selbst in einem Schimanski Bilder zu sehen, das spiegelt das nicht wieder, was Sie in dem Moment empfinden. Das ist schon heftig gewesen, aber es hat immer dieses Wir-Gefühl. Das ist mir wirklich aus der Zeit noch sehr in Erinnerung geblieben. Ich glaube, wenn hier von außen irgendwie ans Ruhrgebiet wieder was rangetragen würde, was uns versuchen würde, uns zu untergraben, irgendwie uns in Frage zu stellen, ich glaube schon, dass der alte Geist dann wieder aus der Flasche käme. Vielleicht nicht mehr ganz so stark wie früher, den bräuchte dann erstmal ein bisschen, bis er sich wieder so aufgestellt hat, aber ich glaube, so ganz weg ist es nicht.